Ihr hört Mixed Tag Team, dein Wrestling-Podcast mit Helena und Gerhard.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe Mixed Tag Team. Wie immer mit mir, dem Gerhard, und an meiner Seite die wunderbare Helena.
Hallo.
Helena, es wird heiß, und zwar nicht nur bei WWE, sondern auch hier bei uns im Studio.
Yes. Es liegt an Gerhard.
Es liegt am Wetter, würde ich sagen.
Auch.
Weil, ja, über 30 Grad hier. Das ist schon einiges. Und ja, auch bei WWE ist es heiß, weil in dieser Woche steht Night of Champions an. Die 12.
Ausgabe. Ausgabe. Oder Auflage.
Ah ja, genau, richtig. Die 12. Ausgabe bzw. die 12. Auflage von Night of Champions steht an. Und WWE hat sogar noch geschafft, tatsächlich ein paar Championship-Matches auf die Karte zu bringen. Er hat ja zwischenzeitlich 3 Matches und eins davon hatte irgendein Champion dabei. Aber jetzt steht die Karte. Und es sind ja auch tatsächlich 6 Matches jetzt. Also das erste Mal seit langer Zeit. Eine Abweichung von ihrem 5 Matches pro PLE-Muster. Ich glaube ja, das ist auch so ein bisschen, ja, eine Reaktion, vielleicht nicht auf die Krise, aber doch, dass die Zahlen bei WWE auch nicht mehr ganz so gut sind wie vor 1-2 Jahren. Mhm. Wir hatten ja jetzt bei Backlash schon das erste Mal seit langer Zeit 2 Männer-Matches. Ich war gar nicht Backlash, war Clash in Italy, wo sie 2 Männer-World-Title-Matches hatten und jetzt diesmal 6 Matches bei Night of Champions. Ja, das ist, glaube ich, schon der Versuch, das so ein bisschen aufzuwerten. Auch dass ESPN dann mit dem Deal nicht so unzufrieden wird.
Ja, das kann gut sein. Ich glaube, es gelingt nicht so richtig. Also, ob es jetzt 6 Matches sind oder nicht. Also, ich finde, da überwiegt dann die Qualität, überwiegt der Quantität. Und also, wenn wir dafür dann irgendwie jetzt durch den Abend eilen und dann irgendwie ein kurzes Match nach dem anderen sehen und keins so richtig feiern können, dann bin ich da auch wieder nicht ganz happy mit. Aber gut, wir werden es sehen, wie sich dann ausgestaltet.
Also, ich komme ja noch auf Zeiten, da war so auch beim 3-Stunden-Pay-Per-View damals noch so 7 Matches das absolute Minimum und eigentlich gab es auch mal 8 oder 9 oder so. Mhm. Und da ist man auch gut durchgekommen. Also ich finde das gut. Also, ich tue mich immer noch schwer damit, weniger als 7 Matches auf so einer Card so als ja, richtige Veranstaltung zu sehen.
Ja, ich nicht. Wir können, also von mir aus kann immer ganz viel Story drumherum gebaut werden und dann kann es ruhig ein bisschen länger sein. Und ich finde ja auch, dass man auch bei solchen PLEs auch Promo-Sections einbauen könnte, worauf sie ja häufig verzichten. Und deshalb finde ich mehr Zeit eigentlich immer sozusagen gut. Aber ja, wie gesagt, also mal gucken, wie sie es aufbauen. Ich finde auch, es wäre auch so ein Mix an sozusagen Laufzeiten wäre auch sinnvoll. Aber ich nehme an, dass es wieder 1 oder 2 Matches geben wird, die länger dauern und der Rest dann so in den üblichen, so normale Zeit in Anspruch nehmen wird.
Ja, dann steigen wir mal in die Card ein, würde ich sagen. Im Finale des Queen of the Ring Tournaments trifft Io Sky auf Liv Morgan. Wer gewinnt das?
Wer gewinnt das? Ja, ich würde schon sagen, tendenziell eher Liv Morgan. Aber das, also ich finde das richtig merkwürdig, dieses Match. Also so wie quasi der Baum aufgebaut war, ist es schon jetzt ein sinnvolles Match am Ende. Also es ist sinnvoll, dass Io quasi ihren Zweig gewonnen hat und es ist sinnvoll, dass Liv ihren Zweig gewonnen hat. Und Liv musste ja quasi ihren Zweig auch gewinnen, weil sie ist ja Champion, also sie soll ja auch die Beste sein von allen und deshalb ist es jetzt schon sozusagen ein sinnvolles Aufeinandertreffen, so wie der Baum aufgebaut war. Ich finde aber, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, ist absolut Quatsch, dass Liv Morgan überhaupt in diesem Turnier ist. Ich verstehe das nicht. Ich finde, man könnte der eine wunderbare Fehde als Champion geben, man könnte das nutzen, dass man einen tollen Champion hat da in der Women's Division und stattdessen packen sie in dieses, völlig unnötigerweise in dieses Turnier, nehmen da wiederum Platz für eine andere Frau, die sich darüber profilieren könnte und nehmen ja uns auch Liv quasi in einer Auseinandersetzung um ihren Titel. Und dann für was eigentlich? Also wir hatten in der letzten Folge darüber gerätselt, ob nicht dann die Idee ist, Liv Morgan gegen Raquel da in das Finale zu stecken, dass wir dann zumindest eine Weiterentwicklung der Judgment Day-Geschichte haben. Aber das war jetzt nicht der Plan. Was sich auch wieder Match immer nennt, finde ich es schon nachvollziehbar, dass Io jetzt gegen Raquel gewonnen hat. Aber Liv und Io, das ist ein gutes Match, ja, sehe ich auch gerne. Sind zwei Top-Frauen, können es auch machen. Aber das bringt mir geschichtstechnisch gar nichts jetzt. Also für Io ist das irgendwie keine Weiterentwicklung. Für Liv ist es keine Weiterentwicklung und es ist keine Weiterentwicklung irgendeiner Geschichte, die wir irgendwie schon aufgebaut haben. Und eigentlich könnte dann der einzig mögliche Weg sein, dass jetzt Io quasi gewinnt und dann halt gegen Liv in die Fehde geht. Dann würde ich sagen, kommen wir irgendwo raus, wo wir mitarbeiten können, weil das halt dann irgendwie die weitere Fehde ist. Aber dann würde ich sagen, hätten wir es vorher mal aufbauen müssen, die beiden irgendwie. Das also muss ja jetzt nicht völlig out of nowhere irgendwie in so einem Queen of the Ring Finale auftauchen, das erste Mal. Und eigentlich müsste Liv dann halt schon irgendwie siegreich in dieser auf dem Papier da rausgehen, wenn sie schon in diesem Turnier ist, weil ich mich sonst frage, was macht sie da überhaupt? Und Liv gegen Io hätte man auch so irgendwie aufbauen können, ohne dass wir jetzt ein ganzes Turnier hinter uns haben. So, aber ich würde sagen, also wenn wir da irgendwas Positives raus mitnehmen wollen, dann müsste Io Sky das gewinnen. Müsste dann sozusagen Anspruch beim SummerSlam auf Livs Titel machen. Das könnte sie dann quasi doppelt, einerseits, weil sie halt gewonnen hat und weil sie halt den Titel einfach auch bekommen kann. Und zweitens, weil die dann mit ein bisschen Geschichte schon reingehen und Io sagen kann, ich habe dich ja schon einmal besiegt, ich werde dich wieder besiegen. Und dann können wir das bis zum SummerSlam jetzt noch aufbauen. Würde ich sagen, ist der einzig sinnvolle Weg, der uns da jetzt noch rausführt. Aber ich verstehe nicht, warum wir ihn gehen mussten und deshalb bin ich mir auch nicht sicher, ob wir den so gehen.
Mir geht's da so wie dir. Ich kann mir auch überhaupt keinen Reim darauf machen, was da die ganze Idee ist. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass irgendwie Liv Morgan jetzt sagen könnte, ich habe jetzt bei Raw ja alle besiegt und jetzt will ich auch noch den zweiten Titel oder so. Ja, und Liv Morgan hat keine einzige Titelverteidigung, seitdem sie den Titel bei WrestleMania gewonnen hat. Ja, also auch Io Sky gegen Liv Morgan kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, das ist ein schönes Match für so ein PLE. Aber wenn man so ein Match hätte machen wollen, hätte man das auch ja, bei Clash in Italy machen können oder bei Saturday Night's Main Event. Oder jetzt bei Saturday Night's Main Event oder bei Saturday Night's Main Event in 3 Wochen. Steht ja auch noch an Mitte April dann im Madison Square Garden. Ja, und ja, also Io Sky gegen Charlotte Flair, Queen of the Ring Finale, also, hätte man ja auch machen können. Also es ist alles merkwürdig, ja. Io schlägt Liv und fordert dann Liv heraus. Ist auch irgendwie merkwürdig. Warum macht man dann das Match? Io schlägt Liv und möchte dann aber den anderen Champion herausfordern, via Ripley. Ja, also ergibt für mich auch alles keinen Sinn. Also Liv gewinnt, ist irgendwie, ja, führt zu nichts Klarem. Wenn Liv nicht gewinnt, warum steht sie dann da im Finale? Also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, selbst wenn der Judgment Day Split da nicht irgendwie ansteht, warum da auch überhaupt nichts jetzt war. Ja, Raquel hat mehr oder weniger einfach ja, ihr Match gegen Io verloren und den Judgment Day hat es nicht so viel groß weiter interessiert. Ja, also.
Ja, verstehe ich nicht. Aber ich verstehe, wie gesagt, generell nicht, warum man mit Liv Morgan nicht irgendwas Cooles macht. Also offenbar hatte man ja jetzt das Bedürfnis, irgendwas mit ihr zu machen, weil man ja offenbar immer noch sieht, dass sie irgendwie eine gute Wrestlerin ist und irgendwie gut Geschichten erzählen kann und einfach irgendwie das Publikum sie auch gerne sieht. Aber warum geben wir ihr dann nicht einfach einen Spot, den sie hat, als Women's Champion? Also warum entzerren wir das dann nicht? Also warum geben wir jetzt, wir können das ja auch machen. Also wie du sagst, man hätte ja auch Io gegen Charlotte beim Queen of the Ring und dann wäre das ein tolles Match gewesen. Dann hätte man zusätzlich noch Liv gegen, I don't know, meinetwegen irgendwie Mädchen oder so bei als Titelding. Also ich habe jetzt ganz unten in die Schublade gegriffen, aber um das jetzt zu verdeutlichen, wie viele Optionen es gegeben hätte. Hätte man irgendwie machen können, und dann hätte man halt zwei gute Frauenmatches gehabt und dann hätte man trotzdem beim SummerSlam dann Io gegen Liv machen können wenn Io es halt gewonnen hätte und sich dann halt Liv ausgesucht hätte, weil sie sich natürlich nicht Rhea aussucht. Also da gibt's hätte es ja viele Optionen gegeben, das jetzt irgendwie anders zu machen und irgendwie mehr rauszuholen. Aber dadurch, dass man da Liv irgendwie verheizt hat, hat man einen Spot genommen für eine andere gute Frau und gibt ihr jetzt halt irgendwie auch nicht die Zeit, da zu scheinen.
Und das, nachdem man halt ihre Titelregentschaft erst für 1,5 Monate einfach vollständig ignoriert hat.
Genau. Genau.
Alles sehr merkwürdig. Ist auch nicht das einzige Frauenmatch auf der Card. Das hätte übrigens auch, das andere hätte man auch als King of the Ring Finale machen können, wenn man das gewollt hätte. Denn da trifft Tiffany Stratton auf Jade Cargill. Jade Cargill, nachdem sie jetzt unerfolgreich war, sich ihren WWE-Titel von Rhea Ripley zurückzuholen, versucht sie jetzt mit dem US-Titel gegen Tiffany Stratton. Spannenderweise ja auch ein Rematch vom letzten Jahr, wo Tiffany Stratton ja den WWE-Titel verloren hat, auch an Jade Cargill. Und diesmal treffen sie sich wieder um den US-Titel. Was hältst du von dem Match?
Kann man schon machen. Würde ich sagen, kann man schon machen. Ich finde es gut, dass wir Jade Cargill jetzt wieder ein bisschen tiefer eingruppieren. Das ist auch eine Ebene, auf der Jade Cargill auch funktionieren kann. Also die ist ja jetzt nicht ganz low oder so. Also die müssen wir jetzt nicht wieder sozusagen auf ein Meechin und B-Fab-Level runtersetzen, sondern diese zweite Ebene unter dem Top-Level, da ist auch eine Ebene, auf der kann ich Jade Cargill auch gut sehen. Und deshalb würde ich sagen, dass die halt eine Titelchance für diesen US-Champion bekommt. Sinnvolle Sache. Ich finde jetzt halt irgendwie das Match Jade Cargill gegen Tiffany Stratton. Jetzt, also kann man schon irgendwann machen, aber hätte ich jetzt auch ein bisschen irgendwie noch nicht jetzt gesehen. Weil, also gefühlt hat halt Tiffy irgendwie in den letzten 1,5 Jahren nur gegen zwei Frauen gekämpft und das war Julia und das war Jade Cargill. Und ich hätte Tiffy jetzt irgendwie gerne eine neue Gegnerin lieber an die Hand gegeben und der irgendwie eine neue, eigene, langfristigere Fehde irgendwie auch gegeben. Und nicht einfach jetzt sozusagen wieder das aufzuwärmen, was wir eigentlich ja bei WrestleMania wann vorletztes Jahr hatten. Also hätte ich mir jetzt irgendwie schönere Sachen wünschen können, aber ich finde es jetzt so in der Architektur der Women's Division, finde ich es schon in Ordnung.
Ja, wir hatten auch Tiffany Stratton und Charlotte Flair hatten da jetzt auch einen Moment beieinander, wo Tiffany Stratton zu Charlotte Flair gesagt hat: Wir sind keine Freunde. Ich habe dir nur geholfen, weil ich Jade Cargill nicht mag. Finde ich auch ganz lustig.
Das
So.
finde ich auch.
Weil das war ja letztes Jahr immer Charlottes Satz zu Alexa Bliss. Aber Tiffany hat ja jetzt eine neue, wie sagt man, Partnerschaft mit Chelsea Green gemacht, die ja, sich von ihrem vorherigen Gimmick auch so ein bisschen gelöst hat. Und jetzt sind die beiden auch so eine Art Tag Team und vielleicht auch irgendwann mal Anwärter auf die WWE Tag Team Titel.
Ja, das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Also ich finde, das ist ein bisschen, also ich finde schon, dass da die Reminiszenz an Charlotte Flair und Alexa Bliss schon sehr eindeutig da ist. Und ich würde jetzt diesen Satz von Tiffy zu Charlotte halt irgendwie auch so ein bisschen als so Easter Egg an diese Reminiszenz, die es sowieso ist, sozusagen verstehen. Und das finde ich eigentlich jetzt ganz cool. Und ich finde auch eh, dass man Chelsea Green schon vor längerer Zeit hätte da hinwachsen lassen sollen. Finde es jetzt gut, dass wir es jetzt machen. Gut, das hat sozusagen Alba Fire hat den Platz bei WWE ruiniert. Aber für Chelsea finde ich es gut. Und ich glaube eigentlich auch, dass die Kombination Tiffy Chelsea wusste ich nicht, dass ich sie brauche, aber ich brauche sie schon, also ich finde sie schon richtig gut. Und dass die zusammen können die da schon auch wirklich was Gutes machen, glaube ich. Und Tiffy hat sich ja schon auch weiterentwickelt und aber auch, es passt auch. Also Tiffy ist ja jetzt viel, wie soll man sagen, irgendwie straighter geworden, bisschen so mürrischer geworden, bisschen mehr wie so Charlotte Flair früher war geworden. Und die kam ja eigentlich, also eigentlich kam die ja von einer totalen Heel-Persönlichkeit. Dann ist sie so ein süßes Mädchen, Barbie, Babyface geworden. Und jetzt wird sie so ein bisschen edgier. Und eigentlich finde ich, steht ihr das ganz gut. Und wenn Chelsea Green sich dahin auch so ein bisschen hin orientiert und auch so ein bisschen ihre komödiantische Seite mit der Zeit dann wirklich ganz ablegt, dann glaube ich, kann das eine total gute Kombination werden, die beiden. Und deshalb finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Aber da würde ich auch sagen, passt mir jetzt eigentlich Jade Cargill nicht so gut rein in diese Geschichte. Aber da würde ich jetzt auch nicht viel anderes sozusagen sehen, was das jetzt irgendwie besser unterstützen würde.
Die weiteren vier Matches bei Night of Champions sind alle auf der Männerseite. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem Steel Cage Match. Sozusagen das Ende der Fehde wahrscheinlich. Die beim Raw nach dem WrestleMania vor einem Jahr ihren Anfang genommen hat. Mit der Gründung damals von The Vision mit Seth Rollins und Bron Breakker. Jetzt treten sie gegeneinander an in ihrem dritten Match. Bron Breakker hatte gewonnen bei Backlash. Dann hat jetzt beim Raw nach Clash in Italy Seth Rollins gewonnen. Jetzt steht es 1-1. Und jetzt im Stahlkäfig steht die Entscheidung an.
Ich bin viel weniger gehypt, als ich mir vielleicht vor einem Dreivierteljahr noch dachte, dass ich gehypt sein würde, wenn es sozusagen zum großen Finale dieser Konfrontation käme. Und ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt. Also einerseits liegt es mit Sicherheit daran, dass das jetzt auch relativ niedrig aufgehangen wurde, alles. Also eben, es war das Raw nach Clash in Italy, ne? Also, und das vorher war, das erste war bei Backlash. Also das ist schon auch, das ist jetzt nicht die ganz große Bühne. Und jetzt das hier bei Night of Champions, das Finale. Also ich finde, man hätte das auch alles wesentlich höher aufhängen können. Man hätte, das hätte der Fehde schon geholfen, wenn das bei WrestleMania angefangen hätte. Wenn wir dann irgendwo, meinetwegen bei einem dieser PLEs, meinetwegen bei Night of Champions irgendwie diesen zweiten Match gehabt hätten. Und dann hätten wir es beim SummerSlam ausgetragen. Und dann hätten wir dem mehr Screentime geben können. Und dann hätten wir irgendwie das größer aufbauschen können. Vielleicht irgendwie noch hier Logan Paul und Austin Theory, die so ein bisschen irgendwie Statisten in dieser Geschichte auch geworden sind, vielleicht irgendwie noch mehr einbinden können, da mehr so eine, auch Paul Heyman irgendwie mehr einbinden können, mehr diesen Verratsmoment von The Vision irgendwie einbinden können und nicht einfach nur, dass irgendwie immer einer auftaucht und den anderen gerade niederschlägt, sondern dass man da so ein bisschen mehr noch kontextualisiert. Das hätte ich mir, glaube ich, alles gewünscht und dann wäre ich hyped und dann hätte ich das sehr gut gefunden. So ist es auch ein gutes Match, ja. Und ich glaube, es wird auch dieses Steel Cage Match, das wird eben eines dieser langen Matches auf dieser Card. Und ich würde sagen, das wird auf jeden Fall sozusagen seinen Soll erfüllen. Aber ich finde insgesamt, dass diese Fehde deutlich unter den Erwartungen ist. Und das liegt vor allem daran, dass sie irgendwie nicht so hoch eingruppiert wurde, wie sie hätte eingruppiert werden sollen, aus meiner Sicht.
Ja, es ist so ein bisschen, ja, viel im Sande verlaufen. Es hat sich, ja, also WWE hat sich ja auch jetzt in den letzten Monaten nicht so massiv um Bron Breakker gekümmert. Also als sich Seth Rollins verletzt hatte und dann attackiert worden war, da gab es ja eine Woche, da hat Bron Breakker den World Heavyweight Titel dann ja noch mit sich herumgetragen. Und also ich fand auch, das sah sehr gut aus, ja, und das sah auch überzeugend aus. Und ich hatte damals auch gedacht, na, jetzt kommt auch der große Push. Aber, also der kam dann nicht. Dann gab es erstmal dieses Turnier, in dem Breaker gar nicht mitmachen durfte. Dann gab es dieses eine, na, der dieses Titelmatch gegen CM Punk beim Raw, beim ersten Raw des Jahres, wo er dann verloren hat. Ja, dann kam seine Verletzung. Und also das Erste, was ich ja schon nicht verstanden habe, ist, er war ja wohl oder er wäre wieder rechtzeitig fit gewesen zu WrestleMania. Aber da hat man das nicht gemacht, sondern hat dann Seth Rollins gegen Gunther gemacht bei WrestleMania. Ja, aus irgendeinem Grund. Also obwohl ja, Rollins gegen Breaker klarer gewesen wäre. Ja, und also ich glaube, da hat es dann halt auch schon angefangen, weil da hat dann ja auch Paul Heyman, dann Gunther so verpflichtet, um irgendwie Seth Rollins anzugreifen. Und ja, das ist, ja, also hat alles so ein bisschen dann da auch an Fokus verloren. Und auch das, ja, also ich glaube, insgesamt auch mit Paul Heyman, ja, der ja auch mit Brock Lesnar dann wieder unterwegs war. Und ja, also das hat alles irgendwie, ja, also ist sehr wenig fokussiert dafür, dass die beiden eigentlich zusammen, ja, letztes Jahr für 6, 7 Monate eigentlich Raw dominiert hatten. Jedes Raw gefühlt endete mit den beiden irgendwie, wie sie da über jemandem standen. Ja, und jetzt so eine, ja, also so klassischerweise wäre es so eine Dreier-Match-Fehde gewesen. WrestleMania, Clash in Italy, SummerSlam. Ja. Aber jetzt ist irgendwie Backlash, Raw, Night of Champions. Also, ja, ich weiß auch nicht. Es kann sein, ja, und also, wo ich da auch eine gewisse Logik sehen würde, ist, dass Seth Rollins vorgesehen ist für ein großes Titelmatch beim SummerSlam und deswegen jetzt diese Fehde jetzt noch abgeschlossen werden soll, weil eigentlich wäre keine, so, man hätte die Fehde ja auch noch weiterziehen können bis SummerSlam, was ja auch nur 5 Wochen später ist, dass man das jetzt macht, weil die Idee ist, Seth gegen Roman Reigns zu machen beim SummerSlam. Hältst du das für plausibel?
Also Seth Rollins gegen Roman Reigns beim SummerSlam ist immer plausibel, weil das ein Match ist, das sich selbst schreibt, weil es ein sehr gutes Match ist, weil das auf jeden Fall ein Fankracher wird. In den Geschichten jetzt, würde ich sagen, passt Seth Rollins nicht so gut rein. Also ich glaube, dass Roman Reigns' Match beim SummerSlam irgendwie Bloodline-related sein wird. Und da passt Seth Rollins nicht so gut. Aber möglich ist es immer, weil es einfach ein Match ist, das funktioniert.
Ja. Bleiben wir bei der Frage hier, Männer, Champions und auch wie geht's weiter Richtung SummerSlam. Da haben wir nämlich 2 wichtige Matches noch bei Night of Champions. Das eine ist das Finale, den King of the Ring. Da tritt nämlich Jey Uso, die rechte Hand von Roman Reigns, gegen Obafemi an. Und es gibt ein Triple Threat Match um den WWE-Titel zwischen Cody Rhodes und Gunther und Sami Zayn. Nachdem Gunthers aus meiner Sicht von Anfang an, ja, völlig daneben liegende Idee, Sami Zayn zum Special Guest Referee zu machen, also sich aussuchen konnte, was es ist. Ja, man hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung, Last Man Standing oder so, oder Submission oder irgendwas machen können. Ja, aber hier den durchgeknallten Sami Zayn zum Referee zu machen, das war nicht besonders schlau, würde ich sagen. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Sami hat dieses und jenes gemacht und am Ende aber auch einen schnellen Pinfall gezählt von Cody gegen Gunther. Und jetzt treten die 3 gegeneinander an. Ja, wer wird King of the Ring? Wer geht als WWE-Champion raus? Und was sind dann unsere Matches Richtung SummerSlam? Das ist die große Frage.
Ja, also wer wird King of the Ring? Obafemi. Also bin ich mir richtig sicher, dass das Obafemi wird. Auch nach dem Match gegen Dominic Mysterio, da hatte ich ja gedacht, man verheizt jetzt Dominik nicht in so einem Match, in dem er untergeht. War aber doch so. Und das, glaube ich, hat man jetzt nicht gemacht, wenn Obafemi nicht jetzt dieses Turnier auch gewinnt. Und Obafemi gegen Jey Uso, das muss Obafemi gewinnen. Und es wäre aber auch naheliegend, weil Jey Uso ist ja eh so ein bisschen angeknackst. Also so, kann man sagen, so in seiner Mentalität so ein bisschen angeknackst. Hadert ja mit irgendwie sehr vielem, ist unzufrieden, ist hat so ein bisschen irgendwie bangt um seine Position in der Bloodline, ist irgendwie schon seit längerem in so einem, ich weiß nicht, so Selbstzweifelloch, und das würde da jetzt wieder passen, dass Jey Uso das gewinnt und dann könnte man damit weitermachen. Und man könnte nicht damit weitermachen, wenn Jey Uso gegen Obafemi jetzt gewinnt und Obafemi dann gegen Brock Lesnar irgendwie in den Ring steigen muss, irgendwann wieder. Das ist, glaube ich, Quatsch. Deshalb, also King of the Ring wird meiner Meinung nach ganz klar Obafemi. Was macht Obafemi dann mit diesem Sieg? Also da habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon meine Theorie ausgebreitet, dass ich eigentlich denke, dass Obafemi sich nicht den beiden Titeln zuwenden wird, sondern sagen wird, ich verzichte auf mein Titelmatch und ich möchte Brock Lesnar für den SummerSlam. Und dann sagt hier irgendjemand, aber der ist doch eigentlich schon retired. Und dann sagen sie, naja, aber er hat jetzt ein Titelmatch gewonnen. Als müssen wir irgendwie Brock Lesnar wieder zurückbekommen, dass der jetzt so noch einmal in den Ring steigt. Also das glaube ich weiterhin. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen reingedacht, dass ich das glaube. Und übrigens, ihr wart da auch dafür. Ich habe festgestellt, dass ihr das Video, in dem ich das gesagt habe, sehr häufig geliked habt. Also Gerhard, ganze Skepsis, sozusagen durch Demokratie erschlagen jetzt. Also deshalb, ich glaube das. Und dann glaube ich eher, dass es bei Roman Reigns, also erstmal ist dann die Frage, ob eigentlich beide verteidigt werden, aber ich denke schon, Roman Reigns irgendwas Bloodline-related sein wird. Also weiß ich nicht, ob sie Roman Reigns gegen Solo Sikoa oder so machen. Aber irgendwas wird es mit der Bloodline zu tun haben. Ich habe da noch nicht so ganz die klare Vision dazu, aber es wird irgendwie sein, dass halt diese Geschichte vorangetrieben wird, glaube ich. Und bei Cody weiß ich nicht. Ich bin mir jetzt bei diesem Triple Threat Match, ich bin nicht davon überzeugt, dass Cody Rhodes bei SummerSlam überhaupt noch Titelträger sein wird, um ehrlich zu sein. Weil dieses Triple Threat Match darauf angelegt ist, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dass Sami Zayn irgendwie versucht zu helfen und das dann nicht wirklich macht und dann gibt es einen Heel-Turn oder irgendwie so. Und dass es halt irgendwo Chaos sozusagen ausbricht und dann kann es sozusagen auch sein, dass Cody seinen Titel verliert. Und dann könnte ich mir sowohl vorstellen, dass es Sami Zayn dann wird, als auch, dass ich mir vorstellen könnte, dass es dann Gunther wird, als so ein, weiß ich nicht, Sami Zayn versucht, Cody zu helfen und dann macht Gunther den Pin und dann haben wir eigentlich aber halt quasi die Fehde zwischen Cody und Sami weiter, aber Gunther geht halt da als Titelträger raus. Also irgendwie so könnte ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Sami Zayn das gewinnt, weil er halt wirklich dann einen Heel-Turn macht und dann Cody pinnt. Also, aber ich bin mir auf jeden Fall nicht sicher, ob Cody wirklich eigentlich der Titelträger beim SummerSlam sein wird. Deshalb, ich finde es jetzt super schwer zu sagen, wie jetzt genau diese Matches beim SummerSlam aussehen werden, weil ich glaube, dass bis dahin noch irgendwie was passiert.
Ja, also ich denke auch, es ist schwer und ich denke auch, das hat WWE ganz gut hinbekommen. Und auch mit dem King of the Ring-Finale. Also ich bin auch sehr sicher, dass Obafemi das gewinnt. Ich habe aber viele Leute auch gelesen, die total sicher sind, dass Jey Uso gewinnen wird. Und weil Brock Lesnar Obafemi den Sieg kosten wird. Und ja, soweit hat dann auch WWE alles richtig gemacht, wenn da beide irgendwie plausibel sind für die Fanbase, dass beide das gewinnen können. Das ist ja auch nicht immer so. Ja, und wenn es jetzt Obafemi gegen Jon Evans wäre, dann wäre das auch nicht so.
Ja.
Deswegen, das hat ganz gut hingehauen. Und ja, auch auf der anderen Seite, ja, Cody, Gunther, Sammy, da ist auch viel möglich, was man machen kann. Ich nicht glaube, was kommen wird, aber was eigentlich so Storyline-mäßig extrem gut passen würde, ist, Jey Uso gewinnt King of the Ring, Gunther gewinnt den Undisputed WWE Championship und dann tritt Jey Uso gegen Gunther an, weil die haben eigentlich auch noch das offen, weil letztes Jahr bei WrestleMania hatte ja Jey Uso gewonnen und dann hat Gunther sich den Titel von ihm zurückgeholt und ja, eigentlich könnte man da auch sagen, steht da nochmal das entscheidende Match an. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen.
Ja, auch nicht.
Auch sonst, ja, also so ein bisschen plausibel wäre ja auch, wenn du sagst, Bloodline-mäßig, Jey Uso gewinnt den King of the Ring, aber fordert dann nämlich nicht den SmackDown-Champion heraus, sondern sagt, Roman, ich will doch dich.
Ja. Ja, der wäre es in der Tat, aber ich glaube, das ist zu früh für den Clash der Bloodline. Weil meine Theorie ist ja, dass wir das jetzt durchziehen, bis The Rock wiederkommt und dann kann es nicht vorher clashen. Hm. Aber ich meine, wir haben ja schon sozusagen die Begegnung zwischen Jey Uso und Sami Zayn auch gesehen bei, weiß ich nicht mehr, SmackDown. Und die sind ja auch Bloodline-related. Und das heißt, man könnte das theoretisch auch noch so ein bisschen über beide Titel ziehen. Wenn jetzt Jey Uso gewinnen würde, Sami Zayn gewinnt und dann kamen wir Jey Uso gegen Sami Zayn. Und dann hätten wir sozusagen die Bloodline irgendwie in beiden Matches mit drin, was auch seinen Charme hätte. Was auch sowieso seinen Charme hätte. Also ich finde auch Sami Zayn gegen Jey Uso fände ich eigentlich auch kein schlechtes Match. Es ist vielleicht zu klein für ein SummerSlam. Also es ist auch irgendwie zu wenig beliebt für den SummerSlam. Aber ich würde mal sagen, in den Möglichkeiten, die wir jetzt da so haben, finde ich das eigentlich das organischste Match von allen. Aber ich glaube, es wird so nicht kommen, weil es dafür zu unbeliebt ist. Also die Fans werden nicht begeistert und WWE wird wenn es um die beiden großen Matches beim SummerSlam geht, nicht allzu risikobereit sein.
Also meine offizielle Prognose für was passieren wird, hat sich auch seit letzter Woche nicht groß geändert. Oma Femi besiegt Jey Uso und gewinnt das King of the Ring Turnier und fordert Roman Reigns heraus. Und Brock Lesnar hat auch noch ein versprochenes Titelmatch von WWE und das wird ein Triple Threat Match. Cody Rhodes behält den Titel. Ja, und tritt dann gegen einen zurückkehrenden Randy Orton an. Gunther gegen Sami Zayn dürfen dann ein Midcard-Match bestreiten beim SummerSlam. Und meine neue Theorie ist dann noch bezüglich des Steel Cage-Matches. Dann Bron Breakker gewinnt, weil Night of Champions bringt uns auch die Rückkehr von CM Punk. Und zwar von Heel CM Punk, der jetzt ja hier alles richtig gemacht ist, aber sauer ist und auf alle Möglichkeiten. Und jetzt fliegt er sogar extra nach Saudi-Arabien und attackiert hier Seth Rollins, weil er will jetzt nämlich gegen das SummerSlam-Match gegen Seth Rollins, weil Seth Rollins ja beim letzten SummerSlam vor einem Jahr, da sein Money in the Bank Koffer eingelöst hatte gegen CM Punk. Und dafür will er sich jetzt rächen und er will sich jetzt für ganz viel rächen. Und deswegen machen wir das hier. Das ist so meine Kernthese.
Okay, da müssen wir uns nochmal im Einzelnen drüber sprechen. Also, ja, erstmal, du meinst, es kommt ein Heel-Turn für den CM Punk. Also, ich würde dir zustimmen, dass es ein guter Moment wäre, wenn CM Punk jetzt zurückkäme. Und ich glaube auch, dass es passen würde, wenn der zu diesem Seth Rollins-Breaker-Match zurückkehren würde, weil da war er ja jetzt eigentlich schon im letzten Dreivierteljahr auch so eine Achse zwischen denen oder so ein Hebel. Deshalb, es würde passen und es würde auch passen, dass sie das für Saudi-Arabien sich überlegt haben, dass CM Punk zurückkommt und es war jetzt auch lang genug und so. Aber meinst du wirklich, der kommt mit einem Heel-Turn zurück?
Also, weiß natürlich nicht. Und es ist ja vielleicht auch schwieriger zurückzukommen nach einiger Zeit als Heel, wobei er war nicht so lange weg und auch nicht verletzt. Also das ginge schon. Aber ich glaube, da spricht schon einiges dafür. Unter anderem auch, dass ja auch bei WWE jetzt auf der Main-Event-Ebene es relativ wenige Babyfaces gibt. Also wer sind die beiden größten Stars von WWE? Roman Reigns und Cody Rhodes sind beide Babyfaces. Ja, wer ist da dann auf der nächsten Ebene? Seth Rollins ist auch jetzt Babyface-mäßig unterwegs. Ja, und ja, also da würde ich sagen, haben wir halt noch CM Punk auch auf der Ebene. Da würde ich sagen, das sind die Top 4. Und wenn die alle Babyfaces sind, dann wird es halt schon schwierig. Ja, dann hast du auch noch den Rest der Bloodline, die auch noch Babyfaces sind. Jey Uso und Jacob Fatu und so. Und wo sind da eigentlich die Heels?
Also erstmal ganz dazu, ich glaube, dass die Bloodline geheel-turned ist. Jetzt schon. Also ich glaube, mit diesem, also es hatte sich ja angebahnt, die Usos, vor allem Jey Uso war ja eigentlich sozusagen schon seit längerem so immer an der Heel-Kante und es ging ja irgendwie auch schon in die Richtung. Ich meine, wenn du hier irgendwie willst, dass die Leute dich acknowledgen und wenn du so an der Spitze sein möchtest und quasi so diktatorisch irgendwie jetzt hier die Division kontrollieren möchtest, dann hast du automatisch so ein bisschen so ein Heel-Vibe. Aber ich dachte eigentlich, dass mit dieser mit diesem Angriff auf diesen Schauspieler, dessen Namen ich vergessen habe, der mit Roman Reigns in einem Film spielt. Und dann ist ja, dann legt er sich ja ein bisschen mit Jacob Fatu an und dann schmeißt ihn Jacob Fatu in den Ring. Soweit so normal für den Samoan Werewolf. Ja, alles noch, glaube ich, im Rahmen gewesen, in dem man sozusagen diese Face-Ding noch hätte aufrechterhalten können, weil Jacob Fatu ist halt so ein bisschen, naja, lässt sich halt nicht gern provozieren, aber ist schon immer noch ein guter. Und dann kam ja aber Roman und hat gesagt, so, jetzt los, Attacke. Und dann ja sogar nochmal. Und ich dachte, also ich hatte das als Heel-Turn wahrgenommen. Und würde auch sagen, dass sich die Bloodline wieder in die Richtung jetzt noch weiter bewegt. Und dass Roman Reigns und die ganze Bloodline-Leute, dass die jetzt ab jetzt wieder Heel sind.
Ja, ich glaube das nicht. Ich glaube, das war, also ich fand das auch ziemlich heel-mäßig. Ich glaube aber, das war nur so eine hier Einmal-Sache, halt, weil man da irgendwie diese, ja, weil man halt was wollte, was auch auf Social Media klickt, da für diese Cross-Promotion, auch mit diesem Film. Ja, und dann ist halt besser, wenn man die angreift, als das, wenn man hier sagt, hallo, schön dich zu sehen. Und ja, also ich glaube das nicht. Ne? Das ist auch von der, also Jey Uso, ja, ist ja, also bei ihm funktioniert ja auch das Lied und hier und ja, wir machen es nochmal und so. Das ist, kannst du aber eigentlich auch nur als Babyface machen. Und ja, also ich glaube das nicht. Also das ist halt auch, ja, so sehr, sehr edgy, aber Babyface. Aber ich glaube, dass ja, das wird immer noch die Babyface-Seite sein. Ja, und also klar, ja, vielleicht, wenn es irgendwie so mit Obafemi wird, ja, dann ist er da vielleicht in der Sache der Heel. Aber also, das ist auch einer der Gründe, warum ich ja nicht unbedingt an so ein Obafemi gegen Roman Reigns Match glaube beim SummerSlam, weil ja, halt auch Babyface gegen Babyface das auch wieder wäre. Und ja, also klar, vom Auftreten her ist das so, aber ich glaube, Roman Reigns wird weiterhin auch ja, seine eigenen Matches halt ohne Bloodline-Unterstützung versuchen zu gewinnen, weil
Ja.
ich glaube, da will er auch nicht wieder hin zurück.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Und ja, also. Ja, dass sie da sozusagen in dieser, auch in dieser, ja, wir müssen irgendwie Matches machen, Logik, dass die Bloodline eher auf der Babyface-Seite auch weiterhin sein wird und dass man halt auch auf der Heel-Seite einfach ein paar Leute braucht.
Ja, nee, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, die Bloodline wird schon wieder jetzt Heel sein. Aber wir waren ja eigentlich bei CM Punk. Also ich glaube nicht daran, dass CM Punk mit einem Heel-Turn zurückkommt. Ich würde nicht ausschließen, dass das jemals passieren kann, dass CM Punk einen Heel-Turn macht, aber ich glaube sicher nicht, wenn er jetzt zurückkommt. Und das ist so ein fertiger Charakter, der so gut funktioniert, also jetzt bis auch sozusagen, bis er jetzt weg war, so gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn er jetzt auch zurückkommt, wird er wieder sehr gut funktionieren. Kann sein, dass er sich irgendwann ausläuft, dass dann so ein Heel-Turn auch sinnvoll ist. Aber wenn er jetzt zurückkommt, erstmal nicht, glaube ich. Wie gesagt, dass der zurückkommt, halte ich jetzt für nicht ganz so unwahrscheinlich, weil der Zeitpunkt passt, der Ort passt. Ich glaube auch generell wird es jetzt nicht so super viele anderweitige Überraschungen geben an diesem Abend und irgendwie sowas wie so eine Rückkehr könnte schon das sein, was dann halt irgendwie so einen Twist auch reinbringt. Dass sich dann irgendwas mit Seth Rollins entwickelt, würde passen. Es würde aber auch passen, wenn sich was mit Bron Breakker wieder entwickelt. Das war eigentlich aus meiner Sicht auch noch nicht so ganz, ganz auserzählt. Also das würde schon alles gut funktionieren, glaube ich. Zu Randy Orton. Und dass wir den bei SummerSlam gegen Cody sehen. Da bin ich ja an sich auch dafür. Also ich glaube auch weiterhin, wenn Cody diesen Titel jetzt behält, dass dann die Idee ist, dass wir Randy Orton gegen ihn beim SummerSlam sehen. Was ich mir jetzt in der WWE-Logik wieder vorstellen könnte, wäre, Wir haben, also Sammy versucht irgendwie zu helfen, klappt nicht. Gunther gewinnt den Titel gegen Cody, was aus diesem Triple Threat Match herauskommt. Dann kommt irgendwann Randy Orton wieder. Dann haben wir bei irgendeinem, weiß ich nicht, irgendeinem Smackdown oder irgendeinem kleineren PLE, der noch kommt bis zum SummerSlam. Kommt da noch einer?
Ja, es kommt noch 14. Juli, glaube ich, ist Saturday Night's Main Event.
Ah ja.
Im Madison Square Garden.
Okay, dann bei Saturday Night's Main Event, keine Ahnung, gewinnt Randy Orton gegen Gunther und bekommt diesen Titel. Und dann haben wir nämlich eine veränderte Konstellation, mit der wir dann Randy Orton und Cody Rhodes beim SummerSlam wieder bringen. Und das würde dem schon helfen, weil wir dann einfach nicht sozusagen nur das Rematch haben, sondern irgendwie auch einfach eine andere Konstellation reingebracht würden. Und es wäre ja richtig typisch Gunther-Booking, wenn der jetzt quasi einfach wieder nur so das Vehikel zu der nächsten Fehde für diesen Titel irgendwie wäre. Und das würde ich sagen, das kommt mir so richtig WWE-mäßig vor, das so zu machen. Deshalb könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, auch eine Möglichkeit, die ich mir überlegt habe, die auch, ja, vielleicht, ja, also zumindest denkbar ist, ist, Cody Rhodes verliert den Titel an Gunther und hat dann sein SummerSlam-Match mit Sami Zayn, weil das da in die Richtung geht. Gunther ist dann Champion und dann tritt er in einem Titel gegen Karrierematch gegen Brock Lesnar an.
Ja.
Also, ja, das hieß es ja mal, dass das so auch der Plan sei von WWE beim SummerSlam. Halt Gunther gegen Brock Lesnar zu machen. Kennst ja auch meine These, ja, dass Brock Lesnar nicht vor der Saudi WrestleMania aufhört, weil er das da auch noch mitnehmen will. Ja, und aber das könnte man machen und dann können die Leute auch glauben, oh, jetzt könnte es wirklich vorbei sein für Brock. Dann gewinnt Brock aber einfach.
Mm-mm.
Könnte man auch machen.
Mm-mm.
Noch finde ich schon gut. Und dann hätte man noch mal hier hätte man zum Beispiel auch bei Crown Jewel, wenn es da um diesen beim Champion gegen Champions Match hätte man nochmal Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Also für ganz undenkbar halte ich das auch nicht.
Nee, schon. Brock Lesnar gewinnt das nicht, glaube ich. Also glaube ich auf gar keinen Fall, dass er das gewinnt. Also der ist eigentlich schon über seinem Soll und ich glaube nicht, dass das jetzt für den irgendwie geplant ist, dass er jetzt nochmal diesen Titel gewinnt. Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir Obafemi gegen Brock Lesnar beim SummerSlam sehen. Wenn dem jetzt nicht so wäre. Also ich könnte mir schon Gunther und Brock Lesnar dann sozusagen irgendwie auch vorstellen. Also konnte ich mir eh vorstellen. Theoretisch, so vom Match und so, könnte ich mir auch Gunther gegen Obafemi vorstellen. Das würde nämlich eigentlich ganz gut passen. Die passen wrestlerisch, finde ich, zueinander. Und es würde auch passen, weil Gunther dann wieder in so einer Steigbügel-Rolle wäre, dass Obafemi dann tatsächlich den Titel gewinnt. Das würde ich mir auch vorstellen können und das würde ich auch für gar nicht unsinnvoll erachten, dass Obafemi jetzt, der da so durchmarschiert ist durch irgendwie alles, dann halt am Ende dieses Durchmarsches dann auch mit dem Titel da steht und weil ich nicht sehe, dass der gegen Roman Reigns antritt und dass er vor allem gegen Roman Reigns gewinnt und weil ich auch nicht so richtig sehe, dass der gegen Cody Rhodes antritt und gegen Cody Rhodes gewinnt, dann könnte auch der Move sein, Gunther gewinnt jetzt in so einem Chaos-Match, um dann bei SummerSlam gegen Obafemi anzutreten und dann gewinnt Obafemi den Titel und dann haben wir Titelträger Obafemi und dann können wir damit wieder alles machen. Dann könnte man sogar nochmal das Retirement von Brock Lesnar nicht auf den SummerSlam schieben, sondern auf irgendwas später, nicht auf Saudi-Arabien, aber irgendwie, also irgendwas Größeres später und dann wäre das sozusagen vielleicht irgendwie dann die letzte Möglichkeit, aber auch dann gewinnt Brock Lesnar den Titel nicht.
Ja, ich glaube noch an Brock Lesnar.
Nee.
Ja, das ist.
Ich habe von vornherein nicht an Brock Lesnar geglaubt.
Ja, aber WWE hat jetzt hier ihn nochmal überzeugen müssen, dass er noch ein paar Sachen macht und.
Nee, sie haben ihm gesagt: Hallo, du hast noch Vertrag. Wir streichen dir die Hälfte deiner monatlichen Rente, wenn du jetzt diesen Vertrag nicht erfüllst. Das hat WWE gesagt.
Ja, das glaube ich ja nicht.
Dann
Also,
hat Brock Lesnar gesagt, ah shit, ich hätte die AGB nicht gelesen.
da kannst du immer sagen, oh, jetzt bin ich aber verletzt und
Ja.
kann nicht und so.
Aber nicht Brock Lesnar.
Ja, doch, klar, Brock Lesnar. Brock Lesnar hat genug Geld. Außerdem
Okay.
Brock Lesnar braucht ja auch kein Geld mehr. Also der ist ja auch, der lebt da ja irgendwo in der Pampa, weil er ja sowieso keine Leute treffen will.
Ja, gut, dann haben wir ihm gesagt, wir verklagen dich auf Grund und Boden.
Nee, glaube ich nicht.
Das glaube ich aber schon.
Ich glaube, sagen hier, du kriegst noch viel Geld, Brock, und außerdem siehst du auch noch gut aus.
Ja, das kann sein, dass sie jetzt gesagt haben, stimmen tut es trotzdem nicht. Na, also ich meine, ich mag Brock Lesnar auch einfach nicht. Also ich glaube, das ist eigentlich mein Hauptproblem. Ich mochte ihn von Anfang an nicht. Ich fand es von Anfang an unnötig, dass er überhaupt wieder da war. Fand das eigentlich eine Frechheit, dass er wieder da war. Ich habe ihn auch nicht mögen gelernt. Also auch nicht, also bin auch nicht überzeugt von ihm. So, also ich bin weder im Ring noch außerhalb des Rings überzeugt von ihm. Und deshalb bin ich jetzt, also sagen eher froh, wenn wir dieses Kapitel dann wirklich endgültig schließen. Ich fand es jetzt schade, dass wir in eine Verlängerung gegangen sind, aber auch weil ich jetzt den Abschluss bei WrestleMania eigentlich gut gelungen fand. Und ich glaube, es kann nur schlechter werden. Also ich glaube, egal wie jetzt sozusagen der Abschied wird von Brock Lesnar, ich glaube, eigentlich kann man den Moment bei WrestleMania nicht mehr toppen. Und deshalb finde ich es tatsächlich auf vielen verschiedenen Ebenen sehr schade, dass wir das jetzt nicht einfach haben wirken lassen. Keine Ahnung, wie sie ihn jetzt geködert haben, ob sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt haben oder ob sie ihm irgendwas versprochen haben. I don't know. Aber den Titel wird er nicht nochmal bekommen.
Ja, also möglich ist es, aber ich glaube halt eigentlich nicht, ja, dass jetzt, also gerade nach dem möglichen Abschluss, den man auch bei WrestleMania hatte, ja, also dass jetzt alles, was man gesagt hat, okay, ja, dann machst du nochmal zwei Matches gegen Obafemi, gewinnst das eine, verlierst das andere. Also weil so dringend ist es jetzt auch nicht,
Ja.
dass man jetzt nochmal Obafemi gegen Brock Lesnar 3 irgendwie beim SummerSlam machen müsste.
So dringend ist vielleicht, ja, wobei, also für Obafemi ist schon gut. Weil der hat, also Obafemi hat, so wie er jetzt aufgebaut wird, schon wenig Optionen, auch so gute Matches zu wresteln. Also und auch auf großen Bühnen zu wresteln. Weil, also du musst immer dann ein großes Opfer dafür eingehen. Also ich finde zum Beispiel eben das Match mit Dominik Mysterio, ich finde, da haben sie Dominik schon sehr geopfert jetzt. Weil der ja eigentlich auch wirklich eine starke, aufstrebende Kraft war. Und ich meine, der hat im November hat er noch John Cena besiegt. Und eigentlich, also eigentlich ist das auch so the next big thing. Und dem haben sie jetzt schon einen ordentlichen Dämpfer verpasst, um Obafemi nach oben zu pushen. Und du kannst es aber nicht anders machen bei Obafemi. Also du kannst dem jetzt ganz schwer irgendwie Niederlagen geben. Und trotzdem muss der sich aber in seinen Gegnern immer weiter steigern oder muss auf einer gewissen Ebene laufen. Also der kann jetzt nicht die ganze Zeit gegen Kid Wilson eine halbe Minute im Ring stehen und die aus dem Ring pfeffern. So, das geht nicht. Sondern du musst irgendwie schon die Leiter nach oben laufen mit ihm. Aber dann wird es, also umso höher du kommst, desto schwieriger wird es, jemanden zu finden, für den du dann aber halt auch diese deftige Niederlage in Kauf nehmen kannst. Und da ist Brock Lesnar, das ist eigentlich das Beste, was man jetzt für Obafemi machen kann, weil so man weiß, der ist einfach irgendwie ein starker Typ und der ist schwer zu knacken im Ring und man muss schon richtig gut sein, um Brock Lesnar zu besiegen, also zumindest das, was sie uns irgendwie sagen. Und dann kann man, also mit dem kann man große Matches auf großen Bühnen machen. Und trotzdem kannst du Brock Lesnar dann aber das auch am Ende verlieren lassen, diese Fehde, weil Brock Lesnar dann geht. Und also ich habe jetzt sonst nicht so richtig Alternativen. Deshalb ist ja auch meine Hauptidee, von dass jetzt, wenn Obafemi als King of the Ring rausgeht, dass er sich dann nicht den beiden Titelträgern zuwendet. Also das eine ist, weil ich denke, dass er gegen Brock Lesnar kämpfen wird, aber das andere ist, weil ich den nicht ordentlich sehe gegen Roman Reigns oder gegen Cody Rhodes, weil du nämlich beide eigentlich nicht so verlieren lassen kannst, wie die Leute gegen Obafemi aber eigentlich verlieren müssen. um dieses Gimmick aufrechtzuerhalten. Das kannst du vielleicht in einem Dreivierteljahr, Jahr machen. Also da, wenn du über Femi jetzt quasi einfach weiter die Leiter hochrennen lässt und weiter solche bombastischen Matches machen lässt und beide weiter den irgendwie als so krassen Überflieger und also unbesiegbar darstellst, dann kannst du den bei Saudi-Arabien nächstes Jahr kannst du den gegen Cody Rhodes antreten lassen und dann kannst du Cody Rhodes verlieren lassen und dann kannst du Obafemi die nächsten 2 Jahre zum Titelträger machen. Geht. Aber noch würde ich sagen, geht's nicht. Du musst schon noch das weiter aufbauen. Ich glaube, das machen sie auch. Und dann ist Brock Lesnar das Beste, was du jetzt machen kannst.
Kann ich nachvollziehen. Allerdings hat Obafemi ja jetzt auch gegen Brock Lesnar verloren.
Ja, das ging,
Und
weil es halt Teil von diesen 3 Paket-Matches ist.
ja, aber das hätte es auch mit Gunther machen können, ja. Dass Gunther ihn attackiert, dann machen sie ihr Match bei Clash in Italy. Ja, Gunther attackiert ihn unfair vorher, überrascht ihn da vielleicht auch, gewinnt dann und dann machen sie ihr Rückmatch beim SummerSlam und das gewinnt Obafemi überzeugend.
Ja.
Also, ja,
Ja, also
das hätte man auch ohne Brock hinkriegen können.
ja, ich würde sagen, Gunther, ja. Also das habe ich ja auch eben gesagt. Also ich finde auch, wenn jetzt da raus Obafemi aus King of the Ring rauskommt und Gunther Titelträger ist und wir die beiden dann beim SummerSlam im Titelmatch haben, würde ich sagen, kann man machen, ja. Also ich glaube, Gunther geht. Weil Gunther irgendwie auch, das jetzt immer wieder schon mitgebracht hat, dass der eben diese Steigbügelhalterrolle so hat und kann und trotzdem irgendwie noch mit dabei ist. Das ist auch eine Fähigkeit, das sozusagen immer wieder zu machen und trotzdem irgendwie noch oben mitzulaufen. Auch nicht ohne Verluste, aber geht. Bei dem kannst du es machen. Also ich würde sagen, Gunther, ja, aber es gibt wenige wie Gunther, bei denen du es so machen kannst. Weil Gunther braucht irgendwie kein Momentum. Also er bräuchte vielleicht mal Momentum, aber so wie er gebuckt wird, braucht er kein Momentum. Aber viele, viele andere brauchen es schon. Also wie gesagt, also ich finde, du konntest es zum Beispiel jetzt eigentlich schon bei Dominic Mysterio nicht machen. Du könntest es nicht bei Cody Rhodes machen. Du könntest es nicht bei Roman Reigns machen. Du könntest es jetzt zum Beispiel, eigentlich kannst du es auch nicht gut zum Beispiel gegen irgendwie Jacob Fatu oder so machen. Also da gibt es wenige, bei denen du es machen kannst. Du kannst es jetzt bei Jay machen, weil Jay aber ja eh quasi immer so am, also der profitiert jetzt von den Niederlagen gerade, weil das sozusagen sein Gimmick des so ein bisschen Selbstzweifelnden in das Heelige Rutschende verstärkt. Aber die du eigentlich sozusagen aufbauen möchtest und die du da oben hast, da gibt es wenige, bei denen du das machen kannst.
Das hast du hier schön zurechtgelegt, aber ich glaube trotzdem nicht, dass du Brock Lesnar so schnell loswirst.
Ah, schön wär's. Doch, es ist meine Überzeugung, dass wir Obafemi und Brock Lesnar beim SummerSlam sehen und dass es dann wirklich wahr ist.
Ja, es war es noch nicht mit der Card von Night of Champions, denn auch der US-Titel der Männer steht auf dem Spiel. Trick Williams verteidigt den Titel gegen Ricky Saints, der sich in einem Number One Contenders Match durchgesetzt hat gegen
Ja.
Carmelo Hayes.
Ich bin richtig unglücklich mit dem Match. Richtig unglücklich bin ich mit dem Match.
Wegen Trick, wegen Ricky oder weil Carmelo fehlt?
Wegen Ricky und weil Carmelo fehlt. Also ich finde, also Ricky Saints. Also warum? Also wer ist das überhaupt? Also und
Was willst du denn?
ja, also wirklich. Warum ist er da jetzt in dem Match? Also warum machen wir denn das jetzt? Also okay, meinetwegen. Trick Williams braucht Fischfutter. Ja, sehe ich ja sogar noch ein. Ich würde auch sagen, ich könnte mit dem Match leben, wenn wir nicht vorher dieses Number One Contenders Match gehabt hätten. Dann würde ich sagen, okay, Ricky Saints ist halt irgendwie jetzt so ein Typ, der ist jetzt halt von NXT, glaube ich, hochgekommen, und denkt jetzt halt, er wäre hier the new big thing und Trick Williams verweist ihn jetzt einmal in die Schranken und sagt, nee, nee, bist du nicht. Und dann freuen wir uns alle, dass Rick Williams so toll ist. Und dann würde ich sagen, ja gut, haben wir jetzt, hatten wir jetzt, war schön, dass Rick Williams das jetzt gewonnen hat, erinnern wir uns nie wieder dran, aber Würde ich sagen, damit komme ich ja klar. Aber dieses Number One Contenders Match. Du kannst doch nicht Carmelo Hayes gegen Ricky Saints in dieses Match stellen und dann gewinnt das Carmelo Hayes nicht. Also das ist doch die wahre Tragödie dahinter. Also ich finde ja wirklich, dass Greg Williams und Carmelo Hayes, das liegt ja auf der Straße, dieses Match. Also das liegt da, es ist schön, wir brauchen es, ich will es sehen. Spätestens beim SummerSlam möchte ich Trick Williams gegen Carmelo Hayes um diesen United States Titel kämpfen sehen. Das ist doch wirklich, ist doch quasi hier eigentlich schon fertig gebacken. Du musst quasi nur noch aus dem Ofen holen und dann ist da hast du das perfekte Match. Und jetzt haben wir Carmelo Hayes nochmal so einen richtigen Dämpfer mitgegeben, haben denen nochmal gesagt, okay, du bist sogar schlechter als Ricky Saints. Dann wird Trick Williams vermutlich sagen, okay, Ricky Saints ist aber auch noch schlechter als Trick Williams. Wie soll denn da jetzt irgendwie eine Legitimation für Carmelo Hayes entstehen, nochmal auf Trick Williams loszugehen? Also kann ich gar nicht nachvollziehen. Wäre ich mitgegangen, hätten wir dieses Number One Contenders Match nicht gehabt. Hatten wir aber, bin ich unglücklich mit.
Also erstmal, wer ist Ricky Saints? Ricky Saints ist natürlich nicht irgendwer. Mhm. Also war jetzt bei NXT einige Zeit, war davor aber auch schon einige Jahre bei All Elite Wrestling, mhm, der zweitgrößten US-Promotion, und hat da auch 2023 den Owen Hart Cup gewonnen.
Mhm. Ist das sozusagen ein gutes Ding?
Ja, sozusagen deren King of the Ring.
Ah.
Und zwar im Finale gegen CM Punk.
Ah.
Ja, also hat auch schon mal, also ist jetzt.
Hat auch schon mal gewrestelt.
Hat auch schon mal gerestelt, ja, auch schon im TV und vorher und also.
Ja.
Ja. Ist jetzt nicht das erste Mal, dass er irgendwas macht.
Okay.
Ich glaube auch, ja. Also eher Tritt gegen Carmelo Hayes wäre es auch eher gewesen. Und vielleicht ist es ja. Bat sich ja WWE dieses Match für das größere Event beim SummerSlam aus.
Ja, aber dann steckst du doch die vorher nicht in dieses Number One Contenders Match. Also schön ist es ja, aber dann machst du Ricky Saints gegen The Miz, ja, und dann gewinnt halt Ricky Saints und dann hat der hier ein Titelmatch. Und dann sage ich, ja gut, go Trick Williams. Und dann haben wir Trick Williams gegen Carmelo beim SummerSlam. Aber das war doch jetzt nicht nötig, da Carmelo nochmal da diesen Schlag mitzugeben.
Ja, aber du musst doch jemand anderen schlagen als The Miz, um hier Nummer 1 Herausforderer zu werden.
Ja, weiß
also,
ich nicht.
Das verstehe ich schon. Und vielleicht gibt's dann, machen die nochmal ein Number One Contenders Match und dann gewinnt Carmelo Hayes das. Also, da wäre ich jetzt nicht so.
Ja, ich bin
unglücklich. Ja. Also daran hängt es jetzt nicht, ob WWE was man wirklich mit Carmelo Hayes macht. Ich glaube auch, das ist, ja, Trick Williams wird da den Titel behalten und das ist auch, ja, die Idee, dass das, also vor allem Matches, in dem Trick Williams nochmal gut aussehen kann.
Hm.
Dass man bei Night of Champions auch ein paar Champions hat. Aber auch interessant, SmackDown hat ja alles verloren im King of the Ring Turnier.
Mhm.
Also hat es ja auch überhaupt nur von den 8 Halbfinalisten, weil nur Charlotte Flair überhaupt von SmackDown.
Hm.
Dafür hat SmackDown jetzt die ganzen Titelmatches abbekommen. Also weil es ist der WWE-Titel und bei Männern und beide US-Titel. Also 3 Titel stehen auch im Spiel bei Night of Champions und es sind alles SmackDown-Titel.
Ach stimmt. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, richtig. Ich habe mich gefragt, wo ist Rhea? Aber dann ist mir das eigentlich auch gefallen.
Ja, Rhea ist die einzige sozusagen in den Einzeltiteln bei SmackDown, die ihren Titel nicht verteidigt. Aber sie hat ja Jake Cargill geschlagen und Jake Cargill ist jetzt runtergerutscht, darf jetzt nur noch um den US-Titel antreten.
Ja.
So, 3 Titelmatches bei Night of Champions. Wie viele Titelwechsel gibt es denn insgesamt?
Einen. Also meine Predictions ein, also Trick Williams behält seinen Titel, Tiffany Stratton behält ihren Titel und ich glaube Gunther gewinnt.
Also meine Predictions sind 0, ja, alle behalten ihren Titel.
Ja, auch möglich. Weil ich bin mir auch sehr unsicher bei Cody Rhodes gegen Gunther, gegen Sami Zayn, darüber haben wir eben schon gesprochen. Also ich finde schon, das ist gut, wenn das offen ist und wenn man sich theoretisch alles vorstellen kann. Ich kann mir theoretisch alles vorstellen. Ich würde auch sagen, so jetzt mal, wenn ich wetten müsste, dann würde ich sicherheitsmäßig auf Cody Rhodes wetten, weil das ist auf Papier auf jeden Fall der Stärkste und da kann man auf jeden Fall irgendwie gute Sachen mit draus machen. Aber eigentlich kann ich mir jetzt Gunther auch in sozusagen verschiedenen Konstellationen vorstellen, aber auch nicht als langen Champion, sondern in dieser Deichbügelhalterrolle für jemand anderen. Aber darin sehe ich ihn durchaus. Und da würde ich sagen, würde er halt dann sozusagen seine Rolle erfüllen, weil es dem Titel auch nicht schlecht tun würde, wenn wir da nochmal einen Mix drin hätten, bevor es zu SummerSlam gehen, weil es halt da auch wieder die Gefahr birgt, dass wenn es Cody jetzt einfach sozusagen bleibt, dass es dann halt wieder so ein bisschen langweilig wird, ehrlich gesagt. Deshalb, ich fände das jetzt an sich gar nicht schlecht, wenn wir da nochmal so einen Schlenker machen. Mir tut es wie immer leid irgendwie für Gunther, aber ja, Gerhard steigt jetzt in die Online-Betten ein.
Ja, weil du gesagt hast, was würdest du wetten? Schauen wir mal.
Ich check diese Grafik nicht, die Gerhard da jetzt gerade auf dieser Online-Dings aufgemacht hat. Minus ist gut, oder?
Ja, Minus ist gut. Also das sind, so macht man das in den USA. Also das ist immer also Minus ist, um 100 zu gewinnen, muss man das setzen. Und Plus ist, wenn man 100 setzt, gewinnt man so viel. Also.
Was ist denn da los?
Hier war ja keine Werbung, aber es gibt hier eine auf der Seite, auf der wir geschaut haben, sagt, ja, beim King of the Ring Finale sehen Sie Jey Uso als ja, leichten Favoriten, also er bei minus 150, Oberfemi bei plus 110.
Verrückt. Das würde ich ja ganz, ganz anders tippen. Aber ja, gut.
Io Sky ist hochfavorisiert im Queen of the Ring Finale, minus 900. Hilft morgen plus 500.
Ja, okay, ja. So dramatisch sehe ich den Unterschied nicht. Ich bin auch für Io Sky, aber so dramatisch sehe ich den nicht.
Ja, also das glaube ich, das unterschätzt Liv. Weil, also ich würde halt immer noch argumentieren, warum steht Liv in diesem Match, wenn sie das
Genau.
nicht gewinnen sollte?
Ja,
Ja,
genau.
also natürlich, ja, es ist WWE, da kann es auch sein, ja, das ergibt halt keinen Sinn,
Ja.
aber. So ganz sicher wäre ich mir dann
Ja.
nicht. Ja. Cody Rhodes ist auch deutlich favorisiert, minus 600. Sami Zayn plus 300. Sieht man hier sogar noch mit den Chancen vor Gunther bei plus 600.
Und was ist der Underdog?
Ja. Dann, also wie wir es auch gesagt haben, Trick Williams ist riesiger Favorit, minus 2500 hat er. Also man muss 2500 Dollar riskieren, um 100 Dollar zu gewinnen. Und Ricky Saints plus 800. Die beiden anderen Matches werden hier völlig ausgeglichen gesehen. Also sowohl Tiffany Stratton und Jade Cargill, beide bei minus 120. Also, ne, man gewinnt weniger, als man gewinnen kann, weil das sozusagen der Wettanbieter will ja auch sein Geld verdienen. Und auch beim Steel Cage Match, Bron Breakker und Seth Rollins, auch beide mit minus 120. Also auch da sieht man es 50-50.
Ja, also ich glaube, Tiffy gewinnt gegen Jade Cargill. Also so hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, aber schon relativ, weil ich glaube, dass es jetzt, also ich meine da die Idee dahinter zu erkennen, dass man Tiffy jetzt mal eine gute Gegnerin gibt, um deren gute Verteidigung sozusagen zu bescheren. Und also es wäre ein bisschen typisch, ehrlich gesagt, United States Champion, dass das jetzt wieder so völlig out of nowhere wechselt und man mit Tiffy gar nichts gemacht hat und man jetzt irgendwie Jade einfach dazu macht und dann mit der wieder gar nichts macht. Aber eigentlich habe ich da schon den Optimismus, dass sie jetzt sagen, wir haben jetzt Tiffany Stratton, mit der läuft's jetzt gerade, wir haben da eine Geschichte mit Chelsea Green am Laufen, wir haben das aufgebaut jetzt und jetzt kann Tiffany mal zeigen, was sie kann und dann kann sie mal gegen so eine gute Gegnerin wie Jade Cargill gewinnen und dann kann sie ihren Titel verteidigen und dann heben wir jetzt den Titel damit mal ein bisschen an. Da habe ich die Hoffnung oder den Optimismus, dass das so ist und deshalb würde ich da schon deutlich, deutlich, deutlicher auf Tiffy setzen als auf Jade. Und bei Bron Breakker und Seth Rollins würde ich sagen, es ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Ich sehe Seth Rollins ein bisschen weiter vorne. Aber das kann auch anders ausgehen. Also da würde ich sozusagen mit den Wetten mitgehen, dass das eigentlich ziemlich 50-50 ist.
Ja, am Ende, ja, die Wahrheit liegt im Ring, um mal hier eine Fußballweisheit abzuwandeln.
Wahrheit liegt im Drehbuch.
Wir werden sehen, wie es aussieht am Samstag. Da können wir uns das ja schön anschauen. Ist ja auch zu einer vernünftigen Zeit in Deutschland, ja, diesmal. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Woche sehen wir dann, wo wir recht hatten, wo du daneben lagst. Und wie es jetzt weitergeht Richtung SummerSlam. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche mit guter Abkühlung. Und ja, bleibt dem Wrestling treu.
Genau, ciao.